Gut. Geteilt Verein, das ist unser Podcast über die deutsche Einheit oder das, was uns verbindet und was uns trennt. Und heute ist Hedwig Richter zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Hedwig Richter ist 1973 geboren im schwäbischen Bad Urach und dort aufgewachsen auf dem Land in einer, ich glaube, es ist eine Kleinstadt so.
Also in der Nähe dann von Tübingen bin ich aufgewachsen.
In der Nähe von Tübingen, das können sich die meisten vorstellen, genau. Und man hört es auch ein bisschen, das ist sehr cool. Und dann hast du eine total steile Karriere gemacht und bist jetzt Professorin an der Bundeswehr-Universität in München. Und heute netterweise in Berlin, weil hier nehmen wir den Podcast gerade auf und es ist Advent. Und warum sage ich, dass Advent ist? Das weiß man ja auch so. Ich sage das, weil du über etwas promoviert hast, was die meisten kennen und die wenigsten irgendwas darüber wissen. Die meisten kennen es, weil im Advent die Herrenhuter Sterne, die so in alle Richtungen gehen, kann man jetzt auch hier sehen, irgendwo hängen, überall hängen und ganz viele Leute sie zu Hause hängen haben und es ganz viele Nachahmungen inzwischen davon gibt. Und du hast aber über die Herrenhuter Brüdergemeine promoviert und das ist sehr, sehr spannend und darüber sprechen wir nachher auch gleich kurz über diese Promotion und was das mit dir macht. Und du bist eine Person, die sich biografisch und überhaupt ganz viel mit Ost- und Westdeutschland beschäftigt hat. Du hast in Greifswald an der Universität bist habilitiert?
Ich habe mich habilitiert.
Du hast dich habilitiert, genau. Und bist immer so eine Wandererin zwischen den Welten und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Das war die Vorstellung von mir für dich und die Leute, die diesen Podcast hören, wissen ungefähr, wer ich bin, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, man muss wissen über Katrin Göring-Eckardt Doppelpunkt Folgendes?
Ja, finde ich auf jeden Fall, dass du eine der wichtigsten, also für meine Generation auf jeden Fall, eine der wichtigsten Figuren A der Grünen warst und die Grüne auch wirklich für ganz, ganz viele Schichten Menschen interessant gemacht haben. Und dann warst du für mich natürlich auch an zweiter Stelle eine unglaublich interessante Ostdeutsche. Aber ich vermute, beides wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer schon.
Vielen Dank.
Ein dritter Punkt, was aber die Zuhörenden bestimmt auch wissen, ist für mich auch, dass für dich die EKD immer wichtig gewesen ist. Also als Theologiestudentin und als eine, die sich viel mit Theologie und Kirche auseinandergesetzt hat und sich da engagiert hat, das fand ich natürlich auch sehr interessant und auch sehr gut.
Also für Outsider, EKD, Evangelische Kirche in Deutschland und
genau.
Wir beide sind Protestantin, das muss man vielleicht auch noch ehrlicherweise sagen, aber im Advent darf man das ja alles. Genau, du hast tatsächlich über diese Herrenhuter Brüdergemeine promoviert. Deine Promotion konnte dann erstmal nicht veröffentlicht werden, weil jemand dagegen war. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was das ist. Herrenhut ist erstmal ein Ort in Sachsen. Und dann?
Genau. Also die Herrenhuter Brüdergemeine ist eine unglaublich interessante Gemeinschaft, die ganz, ganz klein eben da in Herrenhut begonnen hat. Sie hatte auch Wurzeln bei den böhmischen Brüdern, die im 18. Jahrhundert geflohen sind. Und die haben sich eben dann in Herrenhut niedergelassen und dort diesen Ort auch aufgebaut. Und die haben sich dann über ganz Deutschland verbreitet, über Europa und haben dann auch Ableger in den USA, wo sie Moravian Church und auch auf anderen Kontinenten. Die haben auch sehr viel Missionsarbeit gemacht, daher sind sie beispielsweise auch in afrikanischen Ländern zum Teil sehr präsent.
Genau, und die haben ihre Kinder immer zurückgelassen. Also die Missionare sind weggegangen, haben die Kinder zurückgelassen. Und ich habe ja sehr, sehr lange in der Nähe von Neudietendorf gelebt. Das ist auch so ein Ort für die Herrenhuter. Und das fand ich schon ziemlich gruselig, dass die Kinder da sozusagen in so einer Gemeinschaftsbetreuung waren. Es gibt auch so Häuser, da weiß man, das ist die Herrenhuter Bauweise, weil da sind irgendwie so große Zimmer für Kinder an großen Fluren. Und die wurden dann in der Gemeinde betreut, während die Eltern auf Mission waren und jahrelang weg. So, und warum wurde jetzt deine Arbeit nicht veröffentlicht?
Ja, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Das kann, wenn man zur DDR arbeitet, sehr schnell passieren. Es gibt ja ein Gesetz, das extra dem dienen soll, dass die Stasi-Vergangenheit aufgearbeitet wird, dass man nämlich anders als sonst die betroffenen Personen, die tatsächlich bei der Stasi mitgearbeitet haben, dass man die mit Klarnamen nennen darf. Und also habe ich das gemacht, wie das viele andere auch machen. Und wobei ich dazu sagen muss, dass die Herrnhuter-Brüder-Gemeinde wirklich ganz, ganz wenig Verwicklungen mit der Stasi hatte. Also es ist wirklich auffallend. Das habe ich auch sehr betont. Und ich habe auch sehr betont, jeder Fall ist anders. Und es ist viel zu einfach zu sagen, das ist ein IM und es ist keiner und das ist Opfer und Täter, sondern dass es eben sehr, sehr schwierig sein kann. Und das war ein Fall, der ganz, ganz eindeutig wirklich Leute sozusagen ins Messer geliefert hat. Und ich hätte, wenn ich den anonymisiert hätte, hätte man trotzdem gewusst, wer das ist. Und der ist aus allen Wolken gefallen. Und ich glaube ihm auch wirklich, dass er, dass ihm gelungen ist, das zu verdrängen, weil er nämlich bei der Wiedervereinigung dann oder bei den Protesten dann bei der Friedlichen Revolution eine gewisse Rolle gespielt hat, eine sehr positive Rolle und da sozusagen seine Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Und er hat dann eben sehr, sehr widersprüchliche Aussagen gemacht. Einerseits, dass er, als die Stasi vor ihm stand, sofort wusste, was los ist, aber andererseits hat er gesagt, ihm war das überhaupt gar nicht klar. Und ich glaube wirklich, dass das in ganz vielen Fällen so gewesen ist und dass er da dann irgendwie nicht gelogen hat, aber vor Gericht hatte das dann jedenfalls, war das klar, dass es okay ist, so wie ich das geschrieben habe. Und es ist auch wirklich nur so ein Nebenaspekt dieser Arbeit.
Dieser wichtigen Arbeit, genau. Aber trotzdem ist es für dies, worüber wir gerade reden, Ost-West, und dass es natürlich viele Leute gegeben hat, die in irgendeiner Weise mit dem Staat zusammengearbeitet haben und es hinterher nicht mehr wissen wollten. Und bei der Stasi ist es natürlich besonders hart.
Ja.
Genau. Ja. Man kennt ja die Herrenhuter, die haben ja so zwei Sachen, also in meiner Wahrnehmung gemacht, die doppelt interessant sind. Das eine, wie haben sie sich wirtschaftlich über Wasser gehalten? Da spielen die Sterne eine Rolle. Und in Neudietendorf, ehrlich gesagt, ist es Schnaps. Also die, das war, früher war das so Olli Titten und in der Apotheke gab es das und es war trotzdem einfach so ein Kräuterschnaps. Genau. Und die Losungen. Magst du das noch kurz erzählen?
Ja, die Losungen kommen aus der zum Teil militärischen Vergangenheit. Das wurde dann nach 1945 sehr verdrängt. Der Gründer, Graf Zinzendorf, das war ein Adliger, der zum Beispiel auch gerne dann mit seinem Degen auf die Kanzel gestiegen ist. Also für den war das ein wichtiger Aspekt, dass man wehrhaft ist. Und der hat immer wieder militärisches Vokabular benutzt und hat dann eben auch diesen Begriff der Losung eingeführt, dass es für jeden Tag eine Losung gibt, an der sich dann die Brüder und Schwestern erkennen können. Und das war natürlich ein Bibelspruch, und zwar einer aus dem Alten Testament. Und irgendwann wurde das formalisiert. Dann haben die für jedes Jahr ein Losungsbuch aufgelegt. Und für jeden Tag gibt es eine Losung aus dem Alten Testament. Und damit es auch wirklich nicht von Menschen gemacht ist, sondern dass es auch echt die Losung ist, die Gott für diesen Tag ausersehen hat, wird es aus einer silbernen Schale, in der die möglichen Losungssprüche drin liegen, viele Jahre im Voraus ausgelost.
Also 5 Jahre, glaube ich.
Ja, genau, genau. Weil das einfach dann sehr, sehr mühsam ist, bis das, es kommt dann für jeden Tag, kommt ein Spruch aus dem Neuen Testament dazu und ein Lehrtext, das ist oft ein Gesangbuchvers oder irgendein Gebet. Und genau, und nach 5 Jahren wird es dann eben gedruckt und kommt dann für jedes Jahr neu raus. Und das ist tatsächlich auch, darüber habe ich zuerst die Brüdergemeinde kennengelernt, auch mit dem Stern. Aber die Losung wurde bei uns zum Beispiel zu Hause immer gelesen. Und viele, die ich kenne, bei denen war das auch so. Es wird natürlich auch immer weniger, aber es wird auch oft benutzt, wenn es sich bei kirchlichen Treffen oder so. Also es ist wirklich was sehr weit Verbreitetes und auch international. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen das sind. Vielleicht 30 Sprachen oder so, in die das übersetzt wird.
Also ich habe es auch nach wie vor. Ich habe es als App. Man kann das auch. Man muss nicht das App dabei. Man kann es inzwischen als App haben.
Ja. Genau.
Aber jetzt machen wir die Klammer zu und sprechen über das, was du heute machst. Und mich hat total beeindruckt, dass Hedwig Richter, eine der selbstbewusstesten deutschen Professorinnen, die sehr viel Öffentlichkeit herstellt und hat und sich ganz viel engagiert, in vielen Bereichen Bücher geschrieben hat, wo es um die Klimakrise geht und was das mit unserer Seele macht, über die deutsche Hausfrau forscht. Warum an der Bundeswehr-Universität über die deutsche Hausfrau forschen?
Ja, also natürlich, weil das ein ganz tolles Thema ist, aber es ist, ich habe das ganz lange überlegt, auch mit einem Freund, der Historiker ist, und wir überlegen auch immer so, wenn wir nach Themen suchen, Felder zu finden, in denen Menschen, in denen wir über Menschen reden, oder auch große Gruppen, über die bisher wenig geforscht wurde. Natürlich auch Themen, die originell sind, Menschengruppen, die originell sind. Und dann fiel uns irgendwann auf, dass die Gruppe der Hausfrauen eine ist, über die es ganz, ganz wenig Forschung gibt. Es gibt relativ viel über Familie etwa, Familienkonstellation, Familiensoziologie, aber es gibt eben erstaunlich wenig über Hausfrauen, obwohl die für die Bundesrepublik ja ganz, ganz entscheidend waren. Also es waren ja wirklich, die Familien wurden Hausfrauenfamilien genannt. Und die ganze Soziologie in den Nachkriegsjahrzehnten hat deutlich gemacht, dass die ganze Gesellschaft auf der Familie fußt. Und eigentlich hat sich, ja, man kann sagen, irgendwie stand die Hausfrau, also nicht irgendwie, sondern man kann es auch sehr gut im Detail zeigen, steht die Hausfrau eigentlich im Zentrum dieser westdeutschen Nachkriegsgeschichte.
Was heißt im Zentrum? Ich meine, das, also in meiner Wahrnehmung, wenn ich so als ostdeutsche Frau, meine Großmutter hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet, für uns war das mit der Hausfrau irgendwie, das sind die Heimchen am Herd, und dann gab es diese 50er Jahre Werbung, irgendwie die Frau mit dem hübschen Rock, die darauf wartet, dass der Gatte nach Hause kommt und sich fragt, was möchte er wohl heute zu essen haben, und ich mache noch einen Nachtisch und hole noch aus dem neuen Herd, den ich bekommen habe, den tollen Kuchen, und der dampfte dann so ein bisschen. Was ist das, also warum fußt die Geschichte darauf, und hat es irgendwas mit Selbstbewusstsein zu tun und mit Gleichstellung und so weiter? Ich konnte es mir schwer vorstellen.
Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr ambivalente Geschichte. Also zunächst ist auf jeden Fall richtig, Hausfrau bedeutete, dass die Frau abgewertet wurde. Und das ist total interessant, dass oft wird es so dargestellt, als ob das naturwüchsig gewesen sei. Also wenn die Sprache auf Hausfrau kommt, ja klar, der Krieg war irgendwie stressig und dann wollten die zurück zu dem alten Modell. Aber die unmittelbaren Nachkriegsjahre haben für die Frau eigentlich eine ganz andere Rolle gehabt. Also die waren natürlich in den Jobs noch drin, die haben oft die Familienbetriebe geleitet. Die haben auch tatsächlich dafür gesorgt, dass was zu essen nach Hause kommt. Die Männer waren oft noch in Kriegsgefangenschaft, wenn sie nach Hause kamen, verletzt, oft schwer, schwer depressiv. Und also Frauen haben wirklich den Laden zusammengehalten, und das wird auch sehr stark reflektiert. Mhm. Also da kommt dann auch dieser Trümmerfrauen-Mythos auf. Also das ist zum Teil Mythos, zum Teil natürlich in Berlin vor allem war das auch richtig. Die Frauen halten den Laden zusammen, die machen die ganze Drecksarbeit, sie werden hochgelobt dafür. Sie sind de facto in den Jobs drin. Und dann gibt es auch noch einen ganz interessanten Diskurs, die Frauen sollen jetzt die Politik übernehmen. Mhm. Also das ist, die Männer haben mal wieder die Karre gegen die Wand gefahren und in den Dreck gefahren, und jetzt sollen die Frauen eigentlich an die Macht und sollen dafür sorgen, dass wir endlich mit dem Krieg aufhören.
Über welche Jahre reden wir? Also wir reden jetzt nicht über die Deutsche Bahn, wo die jetzt auch eine Frau an die Spitze gekommen ist.
Genau,
weil die Bahn ist so in der Krise. Über welche Jahre reden
genau,
wir?
Genau, das ist der Mechanismus, das sind die unmittelbaren Nachkriegsjahre. In Deutschland sagt man so grob bis zur Währungsreform 1948. Aber interessanterweise sieht man das auch für die USA, dass 1950 eine Retraditionalisierung stattfindet. Mhm. Und dass dann ganz, ganz stark die Frauen eben rausgedrängt werden aus den Berufen und die Frauen auch als unpolitisch qualifiziert werden und nicht mehr ihr eigenes Geld verdienen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass das eine Unterdrückungsgeschichte auch ist und eine Diskriminierungsgeschichte. Und dass diese Nachkriegsdemokratien, also es ist ein westliches Phänomen, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht ein deutsches Phänomen, sondern eben USA, die ganzen europäischen Länder, auch Frankreich, haben dieses Phänomen der Hausfrau. Und dass in den Nachkriegsdemokratien, die ja dadurch, dass sie Demokratien sind, auf Gleichheit und auch Schelsky, der wichtige Soziologe der Nachkriegszeit, der nennt es nivellierte Mittelstandsgesellschaften, dass deren Gleichheit auf der brutalen Ungleichheit der Geschlechterordnung beruht. Mhm. Und dass diese Ordnung, diese demokratischen Ordnungen, deswegen ist die Hausfrau so wichtig, funktionieren auch deswegen so gut, weil es da diese Ungleichheit gibt. Und die Männer profitieren in ganz, ganz hohem Grad natürlich davon. Durchaus auch Sozialdemokratie, Gewerkschaften befördern das auch. Es ist ein alter sozialdemokratischer Traum aus dem Kaiserreich schon, eine Forderung. Auch wir wollen zu Hause unsere Hausfrauen haben. Also dass es Hausfrauen durch alle Schichten gibt, ist was ganz, ganz Neues. Also die Nachkriegshausfrau ist wirklich ein neues Phänomen. Und paradoxerweise Sozialdemokratie, weil die ja auch sehr starke Frauen hatten, die sich im Kaiserreich schon für bessere Frauenarbeit eingesetzt haben. Aber in der Nachkriegszeit kommen eben diese Ideen wieder auf und dann wird eben tatsächlich diese Ordnung installiert und diese Art von Hausfrauenfamilie, die es in dieser Weise durch alle Schichten hindurch so noch nie gegeben hat.
Also die Frau muss nicht arbeiten, meine Frau.
Genau.
Muss nicht arbeiten, also Besitzanzeigen, das Pronomen. Und dann muss nicht arbeiten, das gehört irgendwie dazu. Aber es war für die Frauen jetzt nicht wirklich die totale Freiheit. Oder haben die das damals so empfunden, dass sie nicht arbeiten müssen und irgendwie es schön machen können oder sich schön machen können oder wie auch immer?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man die Frauen befragt oder wenn man Interviews liest und hört, die schätzen das tatsächlich ganz unterschiedlich ein. Für viele war das eine große Erleichterung nach diesen schrecklichen Nachkriegsjahren, wo sie einfach für alles zuständig waren, dass sie plötzlich nur noch für den Haushalt zuständig waren. Man muss auch sagen, der Haushalt, das waren damals 70 bis 80 Stunden, weil es noch keine Waschmaschinen gab. Weil auch das Kochen war wahnsinnig mühsam, das Essen einkaufen immer auch noch. Also es war wirklich ein richtig harter Knochenjob. Oft musste man Wasser auch noch tragen. Also für viele war das dann eine Erleichterung, das nicht zu machen. Aber von Anfang an auch, das finde ich auch interessant, macht sich die Gesellschaft über die Hausfrauen lustig? Von Anfang an sagen Frauen auch, dass ich fühle mich damit nicht gut oder trauern darum, dass sie keine Ausbildung machen konnten, dass sie aus dem Studium gedrängt wurden oder dass sie eben nicht eigenes Geld verdienen. Mhm. Also sehr, sehr ambivalent. Ja, und ich fand eben besonders interessant dieses sich lustig machen über Hausfrauen.
Wie lustig machen? Also was
also ist der Witz? Also ich denke, ich würde diese Werbung durchaus auch als ein sich lustig machen über die Hausfrauen. Also auf YouTube kann man das ja, diese zwei Fragen, die eine Frau hat, was ziehe ich an und was koche ich für meinen Mann, das, was du am Anfang auch gesagt hast.
Nicht so schön wie du, aber ja, ich meinte das.
genau, die Dr. Oetker-Werbung. Ja. Da gibt es viele solcher Werbungen und wenn man sich die anderen Quellen der Zeit anschaut, so bekloppt war da niemand. Also das ist nicht so, dass die Hausfrauen wirklich so getickt haben. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Teil dieser hämischen Kommunikation über Hausfrauen. Aber es ist auch in der Politik macht man sich über sie lustig, also dass die das nicht verstehen. Die sind so wichtig, weil durch ihre Hände geht so viel Geld, aber sie haben eigentlich keine Ahnung, sind so naiv. Also das ist ein ganz wichtiger Blick auf die Hausfrau. Aber es gibt natürlich auch andere Konservative, befördernde sehr. Die konservative Politik der Bundesrepublik sorgt dann auch dafür, dass Familienpolitik, der Sozialstaat auf diesem Ernährermodell aufbaut und auf diese Hausfrau.
Ehegattensplitting gehört dazu und so. Ne? Was man ganz schwer abschaffen kann heute, weil so viele Frauen einfach so lange damit gelebt haben, dass man sie total benachteiligen würde, wenn man es komplett abschafft.
Ja.
Könnte man, müsste man, finde ich übrigens auch abschaffen, aber eben für diejenigen, die gerade erst heiraten. Da kann man von vornherein sagen, bei euch ist das nicht, für die anderen wäre es eine Benachteiligung. Ja. In der DDR war das ja komplett anders. Da mussten die Frauen arbeiten, weil der Staat das wollte. Also da war es irgendwie sehr schwer, sich zu entscheiden, mache ich jetzt mal nicht oder ich bleibe etwas länger mit den Kindern oder dem Kind zu Hause, weil es irgendwie gut ist für mich oder für alles oder ich mache mal zwischendurch was ganz anderes. Ich glaube, es gibt so ein ganz kleines Krümelchen, das war der Haushaltstag. Es gab nämlich einen Tag im Monat, der war für Frauen frei und sie sollten da den Haushalt machen. Also auch da, das ist schon auch wichtig, gab es diese totale Ungleichberechtigung, weil Haushalt machten halt zum großen Teil die Frauen auch noch on top auf den Vollzeitjob, den sie hatten. Und der Haushaltstag, das war, also ich weiß das von meiner Mutter und von allen drumherum, die gesagt haben, Haushaltstag, das ist eine sehr gute Idee, da gehen wir schön zur Kosmetik oder treffen uns. Und das war so ein, heute würde man sagen Me-Time-Tag, das sagte man damals natürlich so nicht.
Ja.
Aber es ist tatsächlich, es hat ja nicht zu sehr viel mehr Gleichberechtigung geführt, weil in den Führungspositionen in der DDR waren jetzt auch nicht ganz viele Frauen. Margot Honecker im Kabinett Honecker, aber viel mehr war ja da auch nie. Insofern hat das nicht zu wahnsinnig viel Gleichberechtigung geführt, allerdings schon dazu, dass wenn man sich die heutigen Renten anschaut, dass diejenigen, die auf eine gesetzliche Rente angewiesen sind, mit einer DDR-Biografie besser dastehen als die Westfrauen, die vielleicht irgendwie dann eine Scheidung hatten und darauf angewiesen sind, was der Mann nach Hause gebracht hat oder wie es funktioniert hat. Jetzt würde ich dich gern sozusagen in die heute Zeit einmal fragen. Es gibt ja im Netz und Du warst es bestimmt nicht. Ich daddel da manchmal ganz schön viel rum, diese Tradwife-Bewegung.
Doch, 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 natürlich.
Du
auch.
Die
interessiert mich total.
Das interessiert dich total. Hm. Und dein Algorithmus sagt dir dann, also es gibt ja auch da Leute, die sich lustig machen darüber, also wo diese Frauen irgendwie noch mit dem Kind auf dem Arm und die, mein Mann möchte Schokokuchen und dann fängt sie an, Kakaobohnen zu malen und das ist so ein bisschen übertrieben. Aber es gibt eben auch das andere, so ich bin eine moderne Frau, es ist meine Freiheit, ich bleibe zu Hause und ich möchte das gerne und die Rollenteilung. Führt es dazu, dass es ganz viele junge Frauen jetzt Hausfrauen werden wollen?
Also die Studien, die Umfragen zeigen, dass es nicht der Fall ist. Mhm. Habe ich erst neulich wieder eine gelesen. Das wäre auch mein Verdacht gewesen, dass das wirklich ein Social-Media-Phänomen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht zufälligerweise in dieser Zeit aufkommt. Und eine Erklärung dafür, warum nach dem Krieg Hausfrauen oder einige Jahre nach dem Krieg Hausfrauen so wichtig wurden und warum sie heute so wichtig sind, ist, dass in Zeiten der Krise Gesellschaften sehr gerne auf eine scheinbar natürliche Geschlechterordnung zurückgreifen. Und mir fiel es zuerst in meinen Arbeiten zum 19. Jahrhundert auf, dass in Zeiten der Revolution oder auch danach Frauen ganz, ganz stark diskriminiert werden. Mhm. Und eine Erklärung ist eben, die Menschen sind verunsichert und wo finden sie Sicherheit? In dieser scheinbar natürlichen Ordnung. Die Frau ist an zweiter Stelle und der Mann hat es sagen, so ganz, ganz grob gesagt. Und dass das eben in diesen unglaublich turbulenten Nachkriegsjahren dann irgendwann als attraktiv erschien. Und es wird auch immer und immer wieder als die natürliche Ordnung bezeichnet, was natürlich Unsinn ist. Mhm. Und auch als die traditionelle Ordnung, was auch nicht stimmt, weil eben, wie gesagt, dass durch alle Schichten hindurch es sich Familien leisten können, dass die Frau Hausfrau ist, wobei man auch sagen muss, dass in den Arbeiterfamilien mussten Frauen viel, viel eher auch in der Bundesrepublik noch arbeiten gehen, als in den anderen, als in den besser gestellten Familien. Ja, und ich glaube, dass heute die Tradwives auch so eine Reaktion sind auf diese großen Krisen, die wir haben. Mhm. Und das sieht eben nicht mehr so aus, dass wir sagen, jetzt machen wir wieder Hausfrauen. Ich glaube, alles kann man nicht zurückdrehen, auch wenn wir wirklich in Zeiten großer Regression leben. Aber dass da eben plötzlich im Internet und in den Social Media ein Idyll auftaucht, also die Hausfrau ist ja auch einfach ein Idyll, in dem man sich dann irgendwie wohlfühlt und zu Hause fühlt und wo die Welt irgendwie noch in Ordnung ist.
Also dieses sich zurückziehen auf den kleinen Kosmos und zu sagen, hier gibt es auch noch genügend Schmetterlinge, die Klimakrise kommt hier nicht her und wir kochen auch gesund übrigens und so.
Ja.
Und ich kann mich auf alles verlassen. Ich weiß auch, was morgen kommt und was heute Abend passiert. Ist das, was du meinst?
Und auch durchaus so, der Mann ist übergeordnet und die Frau macht, was der Mann will. Und also es ist wirklich so ein kleines Idyll, wo einfach alles stimmt. Mhm. Genau, und sogar mit gesundem Essen.
Ja, verrückt.
Und gesunden Kindern.
Und gesunden Kindern und alles weiß und irgendwie so.
Es gibt ja die eine Women of Color, die Dreadwife ist. Muss ich dir unbedingt mal einen Link schicken.
Oh, Sia krass.
Smith oder irgendwie so. Wahnsinnig interessant. Wahnsinnig schöne Frau.
Okay, also ich bin offensichtlich, ich dattel offensichtlich doch noch nicht genug und bin noch nicht bei allem gelandet. Ja. Aber es ist in den Vereinigten Staaten genauso wie bei uns, es gibt keinen Unterschied, ne? Das ist nicht jetzt ein deutsches Phänomen, richtig?
Also es ist, glaube ich,
das heißt ja auch Chatwife.
Genau, es ist sehr amerikanisch und ist ein bisschen nach Deutschland geschwappt. Und das Weißsein ist eigentlich schon wichtig, also deswegen ist es auch so interessant mit der Smith, heißt sie, glaube ich. Aber eigentlich ist es schon, die unterstützen ja auch sehr stark Trump. Ja. Und wenn jetzt im Weißen Haus irgendwie so ein Frauentag ist oder sowas, wo früher dann irgendwie Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und aller möglichen, also mit Diversität kamen, da kommen heute jetzt diese weißen, schönen, blonden Dreadwives ins Weiße Haus und feiern das Frausein.
Gut, also du schickst den Link und wir haben den dann auch hier unten.
Ja.
Und dann darf man sich einmal irgendwie darüber amüsieren oder wie auch immer. Das ist dieses. Ich finde wichtig, dass du sagst, die Forschung hat irgendwie ganz klar festgestellt, es führt jetzt nicht dazu, dass sich Frauen das als Vorbild nehmen, sondern es ist eher so ein Unterhaltungs- und ein Social-Media-Phänomen. Und dann können wir gemeinsam drüber lachen und aber unseren Töchtern trotzdem erzählen, keine gute Idee aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Und den Söhnen. Also finde ich ja mindestens genauso wichtig, dass man das den Söhnen
und den Neffen erzählt. Und Nichten.
Und den Neffen und Nichten, genau. Also ich habe ja zwei Söhne und denen habe ich immer gesagt, wenn ihr das Klo nicht putzen könnt, ihr findet nie eine Frau so. Aber das war immer so der Joke, aber sie können Klo putzen, ist ganz sehr wichtige Kompetenz, genau. Wir reden ja so ein bisschen über deutsche Einheit und Wir haben vorher,
ich will noch eine Ergänzung unbedingt machen zu den Hausfrauen. Was ich daran so verrückt finde, ist, die fühlen sich ja ganz, ganz stark angegriffen und erklären oft dann ausführlich, wie unfair sie das finden und eben, dass sie als freie Frauen doch frei entscheiden können. Mhm. Und ich finde das Verrückte daran, sie werden tatsächlich sehr stark angegriffen und das finde ich deswegen auch so interessant, weil letzten Endes, das hat jetzt gerade wieder eine unfassbar beeindruckende Studie aus den USA gezeigt, sind ja alle Frauen Hausfrauen. Also alle Frauen.
Auch mindestens, ja.
Genau, also sobald sie in einer heterosexuellen Beziehung zusammenleben, es ist anders bei homosexuellen Beziehungen, aber sobald sie in einer heterosexuellen Beziehung zusammenleben, nach ganz kurzer Zeit macht die Frau viel, viel mehr. Mhm. Und diese neue Studie zeigt, auch wenn sie die Hauptverdienerin ist, trotzdem. Also weil man dann ja immer sagt, so ja, das ergibt sich eben so und zufälligerweise verdient der Mann mehr Geld und bleibt sie zu Hause. Und trotzdem, auch wenn die Frau, also es ist eine amerikanische Studie, aber das ist, ich habe da drüber was gelesen, dass es eben auch für Großbritannien zutrifft und ich vermute mal auch für Deutschland, das ist eben, genau, Frauen, eigentlich sind alle Frauen sozusagen, fast alle Frauen, ein ganz großer Teil der Frauen sind Hausfrauen und die nebenher eben dann auch noch arbeiten. Und das, finde ich, macht dann diesen Hohn über die Dreadwives noch viel verrückter, weil der so tut, als ob wir alle aufgeklärte Beziehungen führen, als ob wir alle mit aufgeklärten Männern zu tun hätten.
Die und sich das freiwillig überlegen. Genau. Sehr spannend. Wir haben vorhin so ganz kurz, als es um die Stasi ging und deine Arbeit ging, dieses Ost-West-Thema und die Vergangenheit schon mal thematisiert. Und im Vorfeld hast du mir was über die Forschung der DDR-Geschichte erzählt. Und ich wusste das nicht, weil ich auch so ein bisschen lebe in dem Gedanken, wir müssen sehr viel mehr über Ostdeutschland sprechen, über die DDR-Geschichte reden und was es gemacht hat mit Leuten. Und viele sprechen über Traumatisierung und wie geht man damit heute um und so. Und dachte immer, das ist ein großes Defizit. Und ich würde auch sagen, also auch aus allem, was ich weiß, in Schulen wird DDR-Geschichte nicht wirklich viel unterrichtet. So weit kommt man dann irgendwie immer nicht. Da kommt man bis Adenauer und dann ist es irgendwie vielleicht in Schulen in Ostdeutschland noch was anderes, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, was dann genau besprochen wird. Du sagst aber, die Universitäten sind da ein ganzes Stück weiter und vielleicht ist da sogar eine Ungleichheit in die andere Richtung oder eine Bevorteilung. Kannst du das einmal kurz für alle berichten?
Ja, also ich möchte auch vorausschieben, dass ich das total wichtig finde, dass wir uns viel mehr auch mit DDR-Geschichte beschäftigen. Westdeutsche Geschichte ist eben wirklich nur westdeutsche Geschichte und nicht deutsche Geschichte, wenn wir in die Nachkriegszeit schauen. Und deswegen unterrichte ich zum Beispiel auch regelmäßig DDR-Seminar. Ich weiß das einfach auch von vielen Kollegen, die in der Zeitgeschichte unterrichten, dass uns das wirklich ein Anliegen ist. Mhm. Und was den Geschichtsunterricht betrifft, weiß ich einfach von allen Geschichtslehrerinnen und Lehrern, von allen, die sich mit Geschichte beschäftigen, mit Didaktik, aber auch einfach mit Historikerinnen und von Historikerinnen und Historikern, dass man immer das Gefühl hat, es kommt zu kurz. Also ich finde, es gibt definitiv zu wenig Geschichtsunterricht und ich verstehe alle, die sagen, es wird zum Beispiel viel zu wenig über Nationalsozialismus unterrichtet. Oder die zu früh Neuzeit arbeiten, die sagen, da kommt viel zu wenig, wir machen eigentlich gar nicht Renaissance im Geschichtsunterricht und so weiter. Und dann gibt es regelmäßig Studien, die zeigen, wie wenig die Schülerinnen und Schüler über die DDR wissen. Mhm. Aber die Wissensdefizite wären mindestens so stark und das zeigt sich ja auch beim Nationalsozialismus immer wieder, wie groß die Defizite sind. Und ich würde sagen, dass viele nicht, zum Beispiel nicht wissen, wer Adenauer ist. Also ich würde fast wetten, dass es ähnlich viele sind, die das nicht wissen wie Honecker. Und es gibt aber eine ganz interessante Lobby für DDR-Geschichte, die sehr, sehr effektiv ist und die jetzt zum Beispiel dieses große Transformationszentrum, das in Halle gebaut werden soll, mit vielen Millionen durchgesetzt haben. Mhm. Und das finde ich als eine sozusagen eine professionelle Historikerin, die da in der Forschung ist, völlig verblüffend, weil wir so viele Forschungsfelder haben, wo es an Geldern fehlt und weil die DDR ist wichtig, aber ist sie jetzt tatsächlich wichtiger? Wäre es nicht wichtiger, etwa so ein Zentrum für osteuropäische Geschichte zu machen? Mhm. Oder so ein Zentrum für europäische Geschichte? Oder wäre das nicht wichtig, ein Zentrum zu machen, was zum Beispiel zur Renaissance und frühe Neuzeit und was das für uns heute bedeutet. Also man kann beliebig viele Themen nennen. Ich würde auch sagen, es wäre wichtig, ökologische Geschichte oder auch Frauengeschichte. Mhm. Und zu diesem doch relativ kurzen Zeitraum eines Teiles, eines Landes, dieses riesige Zentrum aufmachen, das dann schon Transformation hat. Also es ist jetzt sozusagen, die können dann sagen, es ist ja nicht nur DDR. Das finde ich schon verblüffend. Oder es gibt jetzt auch wieder so ein Programm, dass man Professuren einrichten will für DDR-Geschichte. Und das finde ich wirklich komplett, das ist so ein enger Zeitraum. Also und ich sehe ganz oft.
So als Historikerin, ne? Ja. Wenn du über Jahrhunderte sprichst, ist ja nur ganz kurz, ja.
Ja, und auch oft ist Forschung auch nicht gut, wenn sich ein Mensch ein Leben lang mit den gleichen 4 Jahrzehnten auseinandersetzt, mit den gleichen paar hundert Quadratmetern. Also es ist eigentlich immer wichtig, dass man dann auch irgendwie. Ich finde es immer auch gut, in ein anderes Jahrhundert blicken zu können oder eben auch in eine ganz andere Region. Und das finde ich wirklich, also es ist schon rein forschungstechnisch, rein methodisch finde ich das sehr problematisch.
Also du als Historikerin hast dich mit Vereinigten Staaten beschäftigt, mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen.
Genau,
man hat immer das Gefühl,
ja.
Wenn man mit Hedwig Richter redet, dann hat man so ein Bild von Jahrhunderten weltweit sofort. Weil wir haben jetzt ganz
nicht
viel,
ganz, aber
wir haben jetzt ganz viel über die Hausfrau gesprochen, nicht ja. Das irgendwie der. Ich finde es ganz spannend, also das Zentrum, ich fand es eine gute Idee von einem anderen Aspekt, nämlich wegen der Transformationserfahrung und weil wir ja gerade vor einer Zeit sind oder in einer Zeit sind, wo wir sehr, sehr, sehr viel Transformation erleben müssen,
ja.
Weil die Klimakrise ist halt da und wenn sich Gesellschaft, wenn sich Ökonomie, alles das nicht verändert, dann würde es nicht funktionieren und manchmal denke ich so, man könnte diese Ostdeutschen einmal fragen, wie sie das gemacht haben, weil das haben ja wirklich alle erlebt. Also egal, ob man, weiß ich nicht, noch nicht mal einen Schulabschluss so richtig hatte oder ob man studiert hat, alle mussten diese Transformationen irgendwie mitmachen. Und da gibt es, glaube ich, viel zu erkennen und viele Schlussfolgerungen zu ziehen. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber vor diesem Hintergrund fand ich Transformationszentrum erstmal eine gute Idee, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, das mitzulernen und daraus Schlüsse zu ziehen, ist das spannend. Aber trotzdem ist, glaube ich, dieses Allgemeine, die Ostdeutschen sind als Eliten nicht ausreichend vertreten, es wird weniger geerbt dort, es ist ökonomisch immer noch ein Unterschied. Und deswegen klickt das, glaube ich, immer so ein und es ist eigentlich überall so und auch bei der Forschung. Und das sagst du, ist halt nicht so. Es gibt eine Forschung sehr, sehr weitgehend über die DDR-Geschichte. Und meine Frage ist, was ist denn das Ergebnis davon? Also du hast eben gerade so ein bisschen angedeutet, da hast du dann so Leute, die machen eigentlich nur das und uns fallen wahrscheinlich auch welche ein. Und die haben dann irgendwie keinen weiteren Blick. Ist das Ergebnis, dass aus dieser Forschung resultiert, dass auch mehr über DDR-Geschichte geredet wird? Oder ist das so ein bisschen so eine abgeschlossene Blase?
Also es gibt ganz unterschiedliche Forschungen. Es gibt auf jeden Fall ganz, ganz tolle Forschungen. Also das ist gar keine Frage. Und ich finde auch durchaus, dass es immer wieder neue, interessante Themen gibt. Mich hat zum Beispiel total gewundert, dass über diese Jugendwerkhöfe, das kam ja vor 1-2 Jahren oder so auf, dass bis dahin tatsächlich nur sehr, sehr wenig beforscht wurde. Also DDR-Forschung ist wichtig und sie ist auch interessant und es ist auch relevant. Ich finde es zum Beispiel unglaublich interessant. Ich finde, der Umgang mit dem Körper sagt immer ganz, ganz viel über das Regime aus. Und Turga ist für mich, oder diese Jugendwerkhöfe, in denen eben wirklich Kinder und Jugendliche so brutal behandelt wurden, sagt eben sehr viel über das DDR-Regime aus. Also das will ich auf jeden Fall stark machen. Aber es gibt eben auch schon natürlich so eine so eine Nabelschau-Perspektive. Oder ich bin auch immer wieder auf Projekte gestoßen, wo ich dann gefragt habe, warum ist das jetzt relevant? Also zum Beispiel ein Projekt über DDR-Gefängnisse, da wurde schon sehr, sehr viel geforscht. Und dann habe ich gefragt, was ist da jetzt speziell? Und da war dann der Projektleiter oder der diese Arbeit geschrieben hat, ganz empört, weil allein die Tatsache, dass es in der DDR Spiel zur DDR-Geschichte reicht dann aus. Und das finde ich nicht. Also man muss dann schon sagen, Gefängnis ist jetzt, und dann kann man mit Foucault kommen oder wie auch immer. Oder eben sagen, hier zeigen sich ganz speziell, wie sich das Regime in den 50er Jahren entwickelt hat oder irgendwie sowas.
Ja. Also die Wissenschaftlerin sagt, ihr müsst schon begründen, warum ihr genau das jetzt erforscht. Es reicht nicht zu sagen, das war halt die Diktatur und dann.
Genau, ganz genau. Ja.
Wir müssen vielleicht einmal kurz erklären, Jugendwerkhöfe, was das ist. Ich habe da eine persönliche Geschichte damit. Meine Eltern waren Tanzlehrer und die DDR wollte, dass auch in den Jugendwerkhöfen unterrichtet wird. Meine Mutter durfte nicht mit, weil die war nicht politisch zuverlässig genug. Also bin ich mit meinem Vater dahin. Und ich werde das wirklich nie vergessen. Ich habe dann mit den, also das war getrennt, ne, Jungs und Mädchen. Und ich habe dann mit den Jungs mit irgendwie getanzt. Und einer hat gesagt, ich wollte nur sagen, der zitterte und hat irgendwie ganz viel Rasierwasser genommen. Und das war irgendwie so eine schweißige Hände und alles das. Und ich wollte nur einmal sagen, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur einen Spruch gemacht. Und der Junge war, der war, ich würde sagen, der war fertig fürs Leben. Ich hab keine Ahnung, was aus dem geworden ist, weil man das ja auch nicht nachvollziehen konnte. Und für mich war das wirklich emotional als Jugendliche nochmal so ein weiterer Bruch mit dem System, weil ich dachte, wenn das ist, was wir mit Jugendlichen machen, mit Kindern machen, dann ist es einfach ganz, ganz furchtbar. Und es gibt zum Glück inzwischen ja viele Berichte auch darüber, was mit den Jugendwerkhöfen war und wie ansonsten mit jungen Menschen umgegangen worden ist. Klammer wieder zu, also dass einmal die Menschen, die hier zuhören, das auch wissen. Ich würde gerne wissen, wie du das beurteilst. Also ne, als Wissenschaftlerin, haben wir mehr deutsche Einheit nach 35 Jahren? Hat sich da wirklich was entwickelt? Also ich frage jetzt die Bürgerin sowieso immer gerne, aber auch die Historikerin. Was würdest du sagen, auch im Vergleich zu anderen Systemen, sind wir näher zusammengekommen oder eher nicht?
Ja, als Historikerin, wir sagen ja, wir können so ab, also wenn was 30 Jahre vergangen ist, dann fängt
also
unsere
jetzt,
Arbeit an.
Super, also jetzt ist der genau richtige Zeitpunkt, weil es sind 35 Jahre schon vergangen.
Ja, genau. Sehr gut. Ja? Also deswegen muss ich als Bürgerin antworten, weil die aktuelle Gegenwart ist ja
ist nicht lang.
Genau, ja. Die ist noch nicht lang genug zurück. Ja. Und ich hatte allerdings wirklich schon in den 90er Jahren den Eindruck, weil man ja nach relativ schneller, kurzer Zeit gesagt hat, ja, es gibt nur noch die Mauer in den Köpfen und es ist alles nicht mehr. Und das fand ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich kannte wirklich sehr viele, mein Partner damals war auch Ostdeutscher und ich war dann, der kam aus Chemnitz, wir waren sehr viel dort und das war so eine andere Welt. Also es war überhaupt keine schlechtere Welt oder sowas, aber das war einfach...
Was
das,
war so anders?
Also das klingt jetzt wirklich lustig, aber das haben mir auch wirklich andere dann auch bestätigt, dass das zum Beispiel war das Materielle viel wichtiger. Mhm. Also dass man ein Auto hatte und also wir waren Studierende und für uns Normal-Wessis war das klar, dass man kein Auto hatte, dass es irgendwie blöd ist und dass man das Geld verdienen vielleicht nicht so wichtig ist. Vielleicht war das auch unehrlich, vielleicht waren die Ostdeutschen einfach ehrlicher. Und,
aber es war wahrscheinlich eine Antwort auf das ganze Mangelding. Ne? Also man musste irgendwie 10 Jahre auf ein Auto warten und wenn man es dann hatte, war es halt super wichtig und hatte einen Namen. Also unsere Autos hatten einen Namen in der Familie. Die haben alle.
Ah ja, ja.
Der neue Gigoli hat irgendwie einen Namen bekommen.
Und, ja. Ja, genau. Also finde ich auch total verständlich. Aber das war.
Aber das war so ein Unterschied.
Genau. Und ich fand auch dann paradoxerweise auch interessant, dass eigentlich die Geschlechterrollen, also ich komme aus einem mega konservativen Haushalt, meine Mutter war Hausfrau und in den gemischt, bei den heterosexuellen Paaren haben die ostdeutschen Mütter von den westdeutschen Frauen oft erwartet, dass die tatsächlich dann irgendwie bei den, also wir waren Studierende, dass die da irgendwie für die kochen und also die Rollenverteilung war traditioneller, fand ich, als bei uns, weil wir sozusagen diesen ganzen feministischen Diskurse hatten. Was wirklich paradox ist, weil natürlich haben alle Mütter in Ostdeutschland gearbeitet und die westdeutschen Mütter eher nicht. Aber das hat sich auch an so blöden Dingen gezeigt, wie wenn wir zusammen Auto gefahren sind, dann saßen vorne die Männer und hinten die Frauen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann auch mal Auto fahren und das war irgendwie so.
Also, warum?
Ja, warum? Why? Was ist falsch mit dir? Und ihr Westdeutschen, ihr hasst ja zu kochen. Also was ja irgendwie auch stimmt, dass die westdeutschen Frauen dann irgendwie so ein, dass ihre Emanzipation sich dann darin ausgedrückt hat, dass sie gar nicht mehr gekocht haben oder sowas. Also es gab
sondern
wirklich
nur
so
Miracoli.
Ja, genau. Ja. Also das ist, und also es war jetzt auch nicht bei allen so, aber ganz, das waren wirklich solche so Muster, dass es ja, dass irgendwie so eine ganz ursprüngliche Geschlechterordnung dort noch stärker vertreten war oder irgendwie anders gelebt wurde als bei uns.
Naja, es gibt schon ein Phänomen, in bestimmten Milieus war es halt so, dass man die ganze Woche in die Kantine ging. Die Kinder gingen zum Schulessen und die Erwachsenen gingen in die Kantine. Und das führte oft dazu, dass am Wochenende eigentlich doch nicht gekocht wurde. Also ich habe erst nach der DDR gelernt, dass es Milieus gab von Menschen, die gar nicht kochen konnten. Also weil es irgendwie, die haben dann irgendwas Fertiges gekauft. Das Essen gehen war auch ziemlich günstig. Natürlich konnte man, ja.
Okay, ich meinte aber, dass wir Westdeutschen, dass wir von nicht euch gekocht haben.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber diese Erwartungen und das hin und her, das ist schon auch ein spannendes Phänomen.
Ja.
Wir könnten jetzt noch ganz lange weiter darüber sprechen.
Ich muss dazu noch eine Sache sagen. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass dann die westdeutschen Frauen jetzt in diesem Ost-West-Freundeskreis, dass die viel eher nachher tatsächlich Hausfrauen wurden oder ein paar Jahre zu Hause waren, wenig verdient haben. Mhm. Und diese Ostfrauen, die hinten im Auto saßen, ganz selbstverständlich womöglich noch das Zimmer ihres Freundes geputzt haben, dass die ganz früh arbeiten gingen. Und also was ich von ganz vielen ostdeutschen Freundinnen kenne und auch früh ihre Kinder bekommen haben, was ja alle sagen, wenn Kinder, dann möglichst während des Studiums und so. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Das
war auch sehr praktisch, weil man ist dann mit 40 ja durch mit der Sache mit den Kindern. Das ist ganz schön, dann geht das Leben nochmal so richtig los. Aber tatsächlich gab es ja eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, besonders Anfang der 90er. Und ich weiß noch, als ich Bundestagsabgeordnete wurde 1998, da gab es immer so die Statistiken und dann gab es Wissenschaftler, männliche Wissenschaftler aus Westdeutschland, die sagten, naja, das liegt in Ostdeutschland auch alles daran, dass die Erwerbsneigung der Frauen so hoch ist, weil die waren halt arbeitssuchend. Und waren nicht Hausfrauen. Ja. Und die Begründung war, wenn wir das also so hätten wie in Westdeutschland, dann wäre die Arbeitslosigkeit gar nicht so hoch, weil es liegt einfach nur an den Frauen, dass sie unbedingt arbeiten wollen.
Ja.
Also so ein total verrücktes Phänomen auch. Und ich weiß noch, dass ich mich jedes Mal darüber öffentlich aufgeregt habe, um es immer noch mal zu sagen und sozusagen durch Wiederholung einzuprägen, dass das wohl nicht das Problem sein kann.
Das ist echt eine Frechheit.
Ja, wirklich. Ja. Also es war aber tatsächlich, wenn man sich die Statistiken von damals anschaut, dann wäre schon die Arbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bundesländern geringer gewesen, wenn die Frauen nicht arbeitssuchend gewesen wären. Aber das kann ja natürlich nicht der Sinn der Sache sein.
Darf ich da noch eine Sache ergänzen? Ich glaube, dass durch die Wiedervereinigung, weil es sozusagen dem Westen, sage ich jetzt mal vereinfachend, gelungen ist, zu behaupten, dass alles, was in Ostdeutschland war, einfach schlecht war, vor allem Kinderbetreuung, dass die Frauen arbeiten mussten, dass das ein ganz, ganz starker Traditionalisierungsschub war für Gesamtdeutschland. Und also, dass man das, dann kam ja diese absurde Töpfchenthese auf und ich hatte
das
ja
ist
vorhin
schlimm,
gesagt,
für die Kinder auf den Topf zu gehen im Kindergarten, ja.
Genau, genau.
Gleichzeitig.
Das Hausfrauenphänomen war ein westliches Phänomen und dann manche Länder haben früher und manche später eben dann sich auch davon verabschiedet. Es ist aber immer noch sehr, sehr stark die Gesellschaften prägend. Aber dass eben Deutschland dann doch besonders spät war, eben durch die Wiedervereinigung, weil es da diesen ganz starken Ostdiskurs gab.
Interessant. Also weil viele Ostfrauen glauben ja, und das aber völlig unwissenschaftlich hinterlegt, dass die Tatsache, dass es die Kinderbetreuung in Ostdeutschland gab und die Kinder jetzt auch nicht alle bekloppt waren und nicht geschädigt daraus hervorgegangen sind, dass das etwas ist, was in Westdeutschland nachvollzogen worden ist, zum Beispiel, und die Berufstätigkeit nachvollzogen worden ist. Und das manches in der Tat, ja. Also es gab sowas wie Gesundheitsversorgung aus einer Hand, die Polikliniken, die mussten wir dann 25 Jahre später gefühlt nicht ganz neu erfinden und anders nennen, damit man nicht Polikliniken sagte wie in der DDR.
Ja.
Und so, aber bei der Kinderbetreuung hatte ich schon das Gefühl, auch übrigens beim Thema Schwangerschaftsabbruch, dass das Sachen waren, die durch den Diskurs in Ostdeutschland schon noch mal stärker in die Öffentlichkeit gekommen sind.
Ja, das ist interessant.
Das ist eigentlich eine Forschungsaufgabe, ne?
Ja,
ja.
Also ich weiß von einer Juristin, die dazu arbeitet, deren Namen kann ich noch nachreichen, das ist mir jetzt gerade entfallen. Und die eben, die sagt, dass es auf jeden Fall rechtlich einen sehr starken, also auch wenn sie die Argumentation anschaut, also sie sagt, dass es da diesen Backlash gab.
Interessant.
Aber ja, das ist interessant.
Damit beschäftigen wir uns.
Ja.
Jetzt aber nicht mehr. Weil es, Hedwig Richter ist nämlich jemand, die auch sehr viele Podcasts hört und die hat gesagt, länger als 40 Minuten ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ich habe aber hier mein Glas noch und das Glas ist ganz wichtig, weil da sind jetzt Fragen drin, die alle bekommen und du kannst zwei ziehen und sie beantworten.
Okay.
So Einheitsfragen. Du hast schon zwei, ja, perfekt. Dann. Genau, die kommen dann auch wieder da rein. Nee, das ist nur so.
Ach so.
Hast du den, also hast der leere. Einen Zettel gefunden? Ein leerer Zettel. Der leere Zettel ist, wird zum ersten Mal, glaube ich, gezogen. Der leere Zettel ist die Frage, die du immer schon gestellt bekommen wolltest. Die meisten fürchten sich vor dem leeren Zettel, aber du sicher nicht. Welche Frage möchtest du gerne beantworten, die mit der deutschen Einheit zu tun hat?
Ah, die mit der deutschen Einheit zu tun hat. Na gut, wenn ich vorher schon über Autos geredet habe, ja, würde ich gerne gefragt werden, ob ich Autos liebe.
Liebst du Autos?
Ja.
Erzähl.
Ja, und ich finde aber trotzdem wichtig, ja, also einer.
Was für Autos? Cabrio, muss man sich die so vorstellen, mit Zigarettenspitze, Lederhandschuhen im Cabrio, mit so einem gepunkteten Kopftuch, damit die, oder?
Ja, also ich finde Cabrio schon, ich bin da eigentlich sehr, sehr offen. Ich finde, dass heute Autos wahnsinnig hässlich sind. Mhm. Ich finde, alte Mercedes ist sehr schön und einer meiner zahlreichen Brüder hat lange bei BMW gearbeitet, der hatte dann immer das neueste Modell.
Zu Hause.
Genau, wir waren 8 Kinder zu Hause und wir haben noch lange zusammen Urlaub gemacht, Großfamilienurlaub, und dann hatte er immer den BMW dabei und den Urlaub haben wir am Gardasee oder Lago Maggiore gemacht und dann durften wir alle mal über die Alpen mit diesem Auto fahren, aber ich finde das ganz wichtig, obwohl ich Autos liebe, bin ich totale Radfahrerin. Ich habe kein Auto seit langer Zeit und ab und zu leihe ich mir eins aus und ich bin total für E-Auto, obwohl ich auch den Duft liebe von Benzin. Und,
aber das E-Auto startet viel schneller, ist viel cooler.
Ja, ja, genau. Und ich finde das ganz wichtig. Ich finde, Menschen können Dinge wirklich lieben, mhm, zum Beispiel auch Fleisch. Aber sie können dann sagen, nee, aber das, ich liebe das, aber deswegen habe ich noch lange nicht das Recht, damit meine anderen Menschen, den anderen Menschen die Welt kaputt zu machen. Und ich kriege das hin und ich verstehe, dass man Autos liebt, aber Fahrradfahren ist wirklich besser. Man ist dann auch freier. Und
muss man sich jetzt so vorstellen, dass du so kleine Modellautos überall zu Hause hast und Bilder von Autos an der Wand? Nein.
Also ein Modellauto, ja.
Ein Modellauto. Ja. Und das ist ein alter Mercedes?
Nein, das ist das Auto, von dem ich in meinem letzten Buch über das ich in meinem letzten Buch geschrieben habe, über Ökologie und Demokratie. Aber mir fällt jetzt peinlicherweise nicht der Name ein, aber das kann man dann ja auch noch in die Shownotes schreiben.
Das, oder?
Ja.
Zweite Frage.
Okay. Einen werfe ich zurück.
Ja. Der kommt hier auch wieder rein. Das ist mit der Lea und so.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vereint ist Deutschland für dich?
Ah, ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen.
Ah, aber ja, genau.
Jetzt brauchst du ja nur eine Zahl sagen.
Also eigentlich würde ich sagen, dass wir vereint sind, weil ich ein großer Fan bin. Ich glaube, du auch. Mhm. Und ich glaube, ich habe das auch zum ersten Mal von dir gehört, dass Verschiedenheit ganz toll ist. Mhm. Und dass wir eben ein sehr verschiedenes Land sind. Und dass ich finde wirklich, Ostdeutschland ist nochmal anders als Westdeutschland, auch anders als Süd und Nord sozusagen, auf eine andere Art anders. Und das finde ich eigentlich toll. Und insofern würde ich sagen 9.
9, sehr gut.
Glaub, was würdest du sagen?
Also, ja, ich bin bei dem Verschiedenheitsthema auch dabei. Ich würde nicht sagen 9, weil die Unterschiede halt ja, sehr groß sind, auch ökonomisch und so.
Ja.
Aber mental, ja. Also ich merke so, dass ich nicht mehr als erstes danach frage, wenn ich jemanden kennenlerne, bist du Ost oder West? Und das finde ich schon mal so ein gutes Signal. Und ich würde jetzt auch sagen, mein Freundeskreis ist doch sehr durchmischt.
Ja.
Hat auch mit meinem Job so ein bisschen zu tun und mit dem, was ich so an Leuten kennenlerne. Aber ja, sehr schön. Ich freue mich über die 9. Und daran schließt sich noch eine zweite Frage an. Wir haben eine Einheitsplaylist.
Hm.
Und das sagen wir den Leuten immer vorher, haben wir dir auch vorher gesagt. Und jetzt ist die Frage, hast du was mitgebracht für die Einheitsplaylist, ein Lied?
Ja, und zwar habe ich das Adventslied Wie soll ich dich empfangen? Von Paul Gerhardt.
Wahnsinn. Und warum ist es für die Einheitsplaylist?
Weil für mich die Wiedervereinigung tatsächlich ganz viel mit Protestantismus zu tun hat, was wiederum ganz viel damit zu tun hat, dass mein Vater zum großen Lutherjubiläum, ich glaube 84 war das, eine Fahrt in die DDR gemacht hat.
Okay.
Und da hat er dann die ganzen frisch renovierten Lutherstätten besucht,
ja,
also die Wartburg. Und dann hat er ein Poster von der Wartburg mitgebracht, von dem Pult, an dem Martin Luther angeblich oder zumindest in dem Raum das Neue Testament übersetzt hat. Mhm. Und das war für mich irgendwie immer, das ist in der DDR, da kommt man nicht hin. Und als es dann tatsächlich soweit war und wir uns wieder vereinigt haben, hat es für mich tatsächlich auch bedeutet, dass man wieder zurückgehen kann an diese Stätten. Also es hatte für mich so ganz viel mit Kultur zu tun und ich fand es, und sehr viel mit dieser protestantischen Kultur, und ich fand es einfach dann ganz toll. Also das war fast ein bisschen unpolitisch, wie schön das ist, dass wir da wieder zusammengehören.
Und dass wir ein gemeinsames Lied gut haben können, jedenfalls wenn wir Protestantin, Protestant sind, was sehr gut ist. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?
Genau.
Ich habe jetzt für den Tag einen Ohrwurm, aber das ist ja
kein schlechter Ohrwurm.
Genau. Vielen Dank, liebe Hedwig. Das war total interessant und bestimmt für die anderen, die es anhören, auch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Katrin.
Danke. Was? Habe ich wieder was vergessen?
Ich bin Hoffnung. Willst du noch kurz fragen?
Ja. Es muss noch kurz fragen. Entschuldigung. Wir haben zu lange.
Wir haben zu lange geredet.
Nee, wir haben nicht zu lange geredet, sondern ich habe es. Genau. Eine Frage noch, die ich auch gerne einstelle. Was ist deine Hoffnung für die deutsche Einheit?
Dass wir anhand der deutschen Einheit tatsächlich lernen, dass es gut ist, wenn wir divers sind und dass wir Toleranz lernen und dass aus der Verschiedenheit eine große Stärke kommt.
Super, vielen Dank.
Gerne.